Hören Sie nun Evangelist Richard Ames.
Ich dachte, als Herr Derek Lee die Kurzandacht gab heute, da erinnerte ich mich an die Schriftstelle in Johannes, dem 17. Kapitel, wo Jesus betete und sprach davon, eins zu sein. Ich denke, Herr Lee hat die Bedeutung des Tages gut zusammengefasst, dass wir uns an das Opfer Jesu Christi erinnern, nicht nur für uns, sondern für die Welt. Und dass wir erkennen, dass Satan, der Teufel, weggetan und eingesperrt wird, 1000 Jahre. Wir werden diese Lektionen hier in der Predigt wiederholen. Aber hier in Johannes 17 steht Folgendes. Jetzt Johannes 17, Vers 21 bis 23. Johannes 17, 21 bis 23. Jesus betet Folgendes. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Gott erwartet also, dass wir auf eine ganz besondere Weise eins mit ihm sein werden. Heute ist der 10. Tag des 7. Monats von Gottes Kalender, der Versöhnungstag oder auf Hebräisch Yom Kippur. Wir danken Gott für seinen Meisterplan der Erlösung und wir haben erkannt, dass die Feste und die heiligen Tage uns eine Offenbarung und ein Verständnis geben, die die Welt zurzeit nicht hat. Die Welt ist so sehr von Satan geblendet. Das Top-Hüttenfest beginnt heute Abend in 4 Tagen und einige unserer Brüder sind bereits in andere Länder gereist und halten den Versöhnungstag dort. Welche Erinnerung haben Sie an den Versöhnungstag? Haben Sie besondere Erinnerungen an den Versöhnungstag in der Vergangenheit? Ich erinnere mich an den Versöhnungstag im Jahre 1973. Meine Frau und ich in Oma Meredith waren in Bricketwood, England. Dr. Emeritus war Kanzler des Ambassador Colleges dort in Bricketwood, England. Am Versöhnungstag wurde ich beauftragt, in London zu sprechen. Also damals hatten wir 2 Versöhnungsgottesdienste, den Morgensgottesdienst und den Nachmittagsgottesdienst. Ich sprach an diesem Tag in London und dann auf dem Rückweg nach Bricketwood zum Nachmittagsgottesdienst und wir saßen im Auto und das Autoradio erwähnte, dass Israel von arabischen Nationen an 2 Fronten angegriffen worden war und dass Israel mit einem Gegenangriff in Damaskus in Syrien reagiert hatte und war auf dem Weg nach Kairo, Ägypten. Tatsächlich hatten sie den Krieg im Grunde genommen gewonnen. Das geschah in 18 Tagen. Das wurde Yom Kippur-Krieg genannt. Es war ein sehr denkwürdiger Vorfall, den wir 1973 miterlebt hatten. Denn nur 4 Tage später erklärte Anwar Sadat, der Präsident von Ägypten, anstatt Israel den Krieg zu erklären, Israel den Frieden anzubieten und hatte tatsächlich einen Friedensvertrag mit Israel unterschrieben am 6. März 1979. 18 arabische Nationen kritisierten natürlich diesen Friedensvertrag. Hier war also eine Ausnahme der Präsident Sadat. Herr Armstrong hatte sich mit Präsident Sadat und auch mit dem israelitischen Premierminister damals getroffen. Damals hatte das G3-Flugzeug eines der seltenen Privilegien von Kairo direkt nach Jerusalem zu fliegen, glaube ich, oder direkt nach Tel Aviv. Das war eine ganz besondere Zeit. Aber nur ein Jahr später, am 8. Oktober 1981, einen Tag bevor dem Versöhnungstag, wurde Präsident Sadat ermordet, als er eine Militärparade begutachtete. So haben wir heute natürlich immer noch die Konflikte in Afghanistan und in Irak und in vielen anderen Gebieten im Nahen Osten und Iran droht noch immer Atomwaffen herzustellen. Aber an diesem Tag, in nicht allzu vielen Jahren wird statt eines Yom Kippur-Krieges, statt eines Attentats, der Welt der Freiheit durch den König und neuen König Jesus Christus verkündigt. Und der große Feind, der Widersacher der Welt, wird beseitigt, eingekerkert und eingesperrt für 1000 Jahre. Der Gott dieser Welt wird weggeräumt werden. Der heutige Tag markiert also den Beginn der Einswerdung der Welt mit Gott. Ich wiederhole das. Der heutige Tag markiert den Beginn der Einswerdung der Welt mit Gott. Warum? Weil Satan und seine Dämonen eingesperrt und weggeräumt werden. Das Opfer Christi wird für die Sünden der Welt verfügbar sein, was es jetzt nicht ist. Warum nicht? Johannes 6, Vers 44 sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn der Vater, der mich gesandt hat, zieht oder beruft ihn, und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Erlösung wird der Welt nicht angeboten. Aber an diesem zukünftigen Versöhnungstag wird das Opfer Christi für die Welt verfügbar sein und die Freiheit wird im ganzen Land verkündet werden. Und Gottes königliche Familie, wir sind Gottes königliche Familie, die Erstlinge, die bei der letzten Posaune in das Königreich hineingeboren werden, wird beginnen, die Welt umzuschulen. Ja, die Welt braucht diese Umschulung. Jemand hat mich vor einer Weile gefragt, nun, was willst du in der Welt von morgen tun? Ich sagte, die Welt umerziehen. Das ist eine der Hauptverantwortungen, die wir haben werden. Wir werden zu Königen, Priestern und Richtern ausgebildet und beim Hüttenfest werden wir mehr darüber erfahren. An diesem Versöhnungstag also demütigen wir uns. Wir tun dies in Vorbereitung auf die kommende Welt und bereiten uns darauf vor, dass Gott die Erde regiert. Beachten wir also die Bedeutung des Tages und einige Lektionen, die uns dieser Tag lehrt. Der Titel der heutigen Predigt lautet Versöhnungslektionen. Versöhnungslektionen. Wenn Sie nach mitglieder.lcg.org gehen, wozu ich Sie bereits ermutigt habe, und zur Suchleiste auf der rechten Seite gehen und das Wort Sühne eingeben, finden Sie viele verschiedene Nachrichten und Ressourcen, die Ihnen zu diesem Thema zur Verfügung stehen. Wenn Sie also heute Nachmittag nach Hause gehen, möchten Sie vielleicht auf mitglied.lcg.org nachsuchen und das Wort Versöhnung eingeben. Und dort finden Sie aufgelistete Predigten und Artikel wie der Versöhnungstag 2020, die gute Nachricht über den Versöhnungstag oder Versöhnungstag 2017, Christus ist unser versöhnungshoher Priester oder Versöhnungstag 2015, erfreue dich des Versöhnungstages und Lektionen vom Versöhnungstag von Douglas Vineo, was eigentlich ein Artikel war, der Kirchenneuigkeiten von September, Oktober 2010. Dann gibt es noch weitere Artikel wie Söhne des Lichtes werden und dann die Opfer des Versöhnungstages und der Heilige Tag und dann eine weitere Welt von morgen Artikel von Herrn Wally Smith von den Posaunen zur Versöhnung. Er hielt auch eine Predigt zu diesem Thema. In der heutigen Predigt haben wir also diese Ressourcen und ich hoffe, Sie nutzen diese Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Beachten wir also heute 7 Sühnelektionen. Nummer 1, Satan wird für 1000 Jahre weggesperrt werden. Wenn Sie sich jetzt dem Kapitel über den Versöhnungstag zuwenden, ich weiß, dass Sie wissen, was es ist, nicht 3. Mose Kapitel 23, aber 3. Mose Kapitel 16, dort geht es um die 2 Böcke. Aaron war Hohepriester und musste für sich selbst eine Opfergabe darbringen und sich für die Zeremonie der 2 Ziegenböcke vorbereiten. Jetzt 3. Buch Mose 16, Vers 5 bis 8. 3. Mose 16, Vers 5 bis 8. Und er soll von der Gemeinde der Israeliten 2 Ziegenböcke entgegennehmen zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer. Und Aaron soll einen Stier sein Sündopfer darbringen, dass er für sich und sein Haus Sühne schaffe. Und danach 2 Böcke nehmen und von den Herrn stellen an der Tür der Stiftshütte. Und soll das Los werfen über die Böcke, ein Los dem Herrn und das andere dem Azazel. Das hebräische Wort ist Azazel oder Sündenbock, eine falsche Übersetzung, die die falsche Idee gibt, dass die Ziege entkommen ist und so zum Sündenbock wurde. Es ist irgendwie ironisch, Satan will als Sündenbock abgestempelt werden, mit anderen Worten, eine unverdiente Schuld. Nein, es ist falsch, Sündenbock zu sein, es ist der Azazel. Sie können auf Ihr Handy gehen und Azazel beim Merriam-Webster Wörterbuch nachschlagen und er sagt, dass es ein böser Geist ist. Merriam-Webster hat es sogar als bösen Geist hingestellt, überrascht mich, aber ja, Azazel. Ich denke, im Hebräischen bedeutet es einfach, in der Wildnis zu sein oder abgesondert zu sein. Aber trotzdem jetzt, Azazel, 3. Buch Mose 16, jetzt Vers 9 und 10, Vers 9 und 10. Und soll den Bock, auf welchen der Los für den Herrn fällt, opfern zum Sündopfer. Aber den Bock, auf welchen das Los für Azazel fällt, soll er lebendig vor den Herrn stellen, dass er über ihm Sühne vollziehe und ihn zum Azazel in die Wüste schicke. Also, er stirbt nicht. Einige Personen versuchen zu sagen, dass dies Christus bedeutet. Sie symbolisieren beide Christus. Nein, der Bock, der in die Wüste geht, vergießt sein Blut nicht. Der eine also, Christus, vergoss sein Blut für uns. 3. Buch Mose 16, Vers 15. Dann soll er den Bock des Sündopfers schlachten. Also noch einmal, dies ist für die Sühne Israels, wie es am Ende des Verses 17 steht. Jetzt im gleichen Kapitel noch Vers 20 bis 22, Vers 20 bis 22. Und wenn er die Entsühnung des Heiligtums verbracht hat, der Stiftshütte und des Altars, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihn bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihrer Übertretungen und denen, mit denen sie sich versündigt haben, soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen. Dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage und man lasse ihn in der Wüste. Wir erkennen dies also und wir werden Offenbarung Kapitel 20 hier gleich nachschlagen, um zu zeigen, das bestätigt, dass Satan für 1000 Jahre eingesperrt wird. Er wird für 1000 Jahre im Abgrund sein. Doch bevor wir zur Offenbarung Kapitel 20 übergehen, wollen wir auch noch Vers 29 hier lesen im gleichen Kapitel. Vers 29. Auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun. Also sage ich zu meiner Frau, nein Schatz, du musst heute keine Mahlzeiten zubereiten, du arbeitest heute nicht und bereitest keine Mahlzeiten für uns zu. Und weiter in Vers 29, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Und dann jetzt auch noch im gleichen Kapitel Vers 31, Vers 31, darum soll es für euch ein heiliger Sabbat sein. Also hoffe ich, dass einige von euch heute eine feierliche Ruhe haben. Ich bin eine sehr zeitbewusste Person und mir wurde klar, Sie möchten die Zeit verlangsamen, fangen Sie an zu fasten, dann vergeht die Zeit nicht mehr schnell. Und weiter, und ihr sollt fasten, einige ewige Ordnung sei das. Wir sind uns bewusst, dass einige unserer Mitarbeiter aufgrund des Coronaviruses oder anderen Krankheiten oder Behinderungen betroffen sind, andere aufgrund von Verfolgung. Aber an diesem Tag müssten sich die Gesunden durch Fasten quälen. Wir hatten letzte Woche die Kurzpredigt von Herrn Roddleston, in der er die Sache mit dem Fasten gut erklärte. Wenden Sie sich also dem 20. Kapitel der Offenbarung zu und wir sehen, dass Azazel, der Bock, der in der Wildnis geschickt wurde, verbannt werden wird. Jetzt Offenbarung Kapitel 20, Vers 1, Offenbarung 20, Vers 1. Und ich sah einen Engel von dem Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Natürlich spiegelt dies den Versöhnungstag wider. Wenn wir uns also die Abfolge der Ereignisse wie beim Posaunentag vorstellen, erkennen Sie, dass Sie den Posaunentag haben, dann 9 Tage später den Versöhnungstag und die Hochzeit findet oben im Himmel auf dem gläsernen Meer statt zwischen Posaunentag und Versöhnungstag und dann natürlich Kapitel 19. Sie haben die Schlacht von Hamagedon mit den heranahnden Armeen und wir werden die Heiligen sein, die mit Christus auf weißen Pferden reitet, um in Jerusalem zu kämpfen. Das wird in Sacharja, dem 14. Kapitel, beschrieben. Aber hier in Versen 2 und 3 in Offenbarung Kapitel 20 sagt das Folgendes, also jetzt Vers 2 und 3. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Also noch einmal, es ist sehr deutlich, nicht nur in Offenbarung 12, Vers 9, sondern selbst dies ist ein weiteres Hinweis und die Tatsache, dass er die Nationen täuscht, Satan. Wenn Sie in der Welt waren, wie ich, bevor ich in die Kirche Gottes kam, ich bin nicht als Christ in der zweiten Generation aufgewachsen, wir wurden einfach betrogen. Ich wurde betrogen. Ich spreche besser nicht über meine Täuschung in Bezug zur Religion, dass ich in der protestantischen Kirche war und das falsche Konzept und Bild von Christus hatte. Aber Gott sei Dank gibt er uns die richtige Vision und Offenbarung des wahren Jesus Christus der Bibel. Darum lesen wir natürlich in den Evangelien und in der Offenbarung, lesen wir dieses dem ersten Kapitel. Jesus Christus sieht heute aus wie die Sonne in ihrer vollen Kraft. Du könntest ihn nicht ansehen und leben. Was findet also zwischen Posaunentag und Versöhnungstag statt? Nun, ich habe gerade erwähnt, ich werde da nicht weitermachen. Offenbarung, das 15. Kapitel, das wir am Posaunentag durchgezogen oder durchgegangen sind. Du hast die 7 letzten Plagen. Die 7. Posaune ertönt, die Toten in Christus werden auferstehen und begegnen Christus in der Luft und die Lebenden werden im Handumdrehen verändert. Dann gehen wir zur Hochzeit zum gläsernen Meer und dann sind wir im Tempel und dann ziehen die Engel mit den 7 letzten Plagen aus. Das ist die totale Vollendung der Tag des Herrn und die siebte Posaune ist Gottes Gericht und der Zorn des Lammes über die Nationen. Aber dann haben wir sie, die 7 letzten Plagen, die die Vollendung darstellen. Es ist fast wie der intensive Höhepunkt von all dem Wut und Zorn, den Gott hat. Kannst du wütend sein? Nun, im 2. Kapitel von Epheser heißt es, sei zornig und sündige nicht. Aber er sagt uns in Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn besteht darin, das Böse zu hassen, Stolz und Arroganz und den bösen Weg und den perversen Mund, den ich hasse, sagt Gott. Der Zorn des Lammes findet also während des Tages des Herrn statt und dann der Höhepunkt des Zornes Gottes, die Schlacht am großen Tag des allmächtigen Gottes, wie es in der Offenbarung heißt, dem 16. Kapitel. Sie haben also diese 7 letzten Plagen, die zu Armageddon führen, was eine der 7 letzten Schalen ist, die ausgegossen werden. Und dann werden das Tier und der falsche Prophet in Kapitel 19 in den Feuersee geworfen, in den letzten beiden Versen, bevor wir Offenbarung lesen. Dann sehen wir, dass Satan beseitigt wird. So Nummer 1, Satan wird 1000 Jahre weggesperrt werden. Nummer 2, wir müssen dem Teufel widerstehen und seine Täuschung kennen. Wir müssen den Teufel widerstehen und seine Täuschung kennen. Wenden Sie sich an 2. Korinther, im 2. Kapitel, Satan hat viele verschiedene Mittel und ich hoffe, dass sie wissen, wie er ihre menschliche Natur ausnutzt, damit sie ihn bekämpfen können. Jetzt 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 10 und 11. 2. Korinther 2, Vers 10 und 11. Wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denken Sie daran, dass 1. Korinther ein Gericht über die korinthische Gemeinde war, wegen der Unzucht und der Unmoral und der einen Person, der die Gemeinschaft entzogen werden musste. Diese eine Person hat Buße getan und dann sagte Paulus, okay, wir müssen ihm vergeben, willkommen zurück. Paulus war wirklich bewusst, dass er vielleicht zu stark mit ihm umging, aber als er die Früchte der Reue der korinthischen Gemeinde sah, war er froh, dass er diesen starken Brief in 1. Korinther 1 geschrieben hatte. Jetzt weiter, Vers 10 und 11 im gleichen Kapitel, 10 und 11. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben um euretwillen vor Christi Angesicht, damit wir nicht übervorteilt werden von Satan, denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Oder übersetzt seine Absichten nicht ignorieren. In der neuen internationalen Version heißt es, seine Pläne nicht erkennen. Und in der neuen lebendigen Übersetzung heißt es, wir sind mit seinen bösen Plänen vertraut. Er hat also seine Mittel, uns zu täuschen. Dexter Wakefield schrieb einen Artikel in den Kirchennachrichten November, Dezember 2012, in dem er über Satanstäuschungen sprach. Es war ein Artikel mit dem Titel Satans kleiner Laden der Täuschung. So schrieb Dexter Wakefield Folgendes. Sein ist das erfolgreichste Geschäft der Stadt und er scheint nie müde zu werden, seine Ware zu verkaufen. Das Inventar ist einzigartig, es besteht ausschließlich aus maßgeschneiderten Täuschungen, die für die Kunden äußerst nützlich sind. Sie sehen, diese Täuschungen ermöglichen es den Kunden zu tun, was sie wollen und trotzdem glauben, dass sie das Richtige tun. Dafür gibt es einen großen Markt. Ja, Satan weiß genau, was ihre Schwächen sind und wie er sie in Versuchung führen kann. Sie müssen sich seiner Mittel und Wege bewusst sein, damit sie dagegen ankämpfen können. Also Satan täuscht, also müssen wir auf der Hut sein. Jetzt Offenbarung 20, Kapitel 8, Offenbarung 20, Vers 8. Und wird ausziehen zur Verführung die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf sammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Wieder eine weitere Bestätigung dafür, dass Satan die Nationen verführt, selbst am Ende des Millenniums. Die Milliarden von Menschen, die im Millennium aufgewachsen werden, werden nicht von Satan geprüft werden sein. Aber am Ende des Millenniums wird Gott sie prüfen und einige werden scheitern. Natürlich kennst du Offenbarung 12, nein, dass Satan die ganze Welt verführt. Er hat die Welt in seinen Täuschungen gefangen gehalten. Satan erscheint als ein Engel des Lichtes, sodass Menschen leicht getäuscht werden können, weil er nicht wie ein Drache mit Schwanz und Hörnern und so weiter aussieht, das Stereotypbild. Er erscheint als ein Engel des Lichtes, wie wir es in 2. Korinther 11, Vers 14 lesen. Denn er ist wie ein brüllender Löwe. Ich erinnere mich, dass ein Pfarrer eine Geschichte darüber erzählte, wie Löwen jagen und wie sie ihre Beute lange verfolgen. Wie es im 1. Petrus 5, Vers 8 heißt, seid nüchtern, seid wachsam, denn dein Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dann haben wir auch eine Fernsehsendung, 7 satanische Täuschungen. Ich werde einige dieser Täuschungen nur nebenbei erwähnen. Nummer 1 ist die falsche Lehre und die hat nie aufgehört. Seit den Störungen, die wir in den Kirchen Gottes hatten, zirkulieren immer noch falsche Lehren. Ich meine, wir haben Leute immer noch, die glauben, dass es eine flache Erde gibt. Wir haben Leute, die glauben, dass Azazel Christus ist, dass beide Ziegen Christus darstellen, was nicht stimmt. Eine weitere falsche Lehre ist, dass die Auferstehung an Pfingsten und nicht am Posaunentag stattfindet.
Es heißt, dass die letzte Posaune ertönt und die Toten auferweckt werden, nicht an Pfingsten. Sie sagen, dass zwischen Pfingsten und Posaunentag 3,5 Monate lang in der Hochzeit mit Christus sind, was nicht stimmt. Das kann wegen der 7. letzten Plagen nicht wahr sein. Wenn es so lange dauert oder dauern würde, würden alle während der ersten 3 oder 4 sterben. Jedes Lebenswesen im Meer stirbt, alles Wasser ist vergiftet. Du kannst nicht nur 9 Tage leben, geschweige denn 3,5 Monate. Es gibt also falsche Lehren, die herumschwirren. Und dann ist da natürlich noch die menschliche Natur der Lust. Es gibt junge Männer, die sich nach jungen Damenkörpern sehen. Das ist üblich. Und was macht man als junger Mann, wenn man in Versuchung kommt? Es gibt eine einfache Übung. Man wendet sich ab. Lass deine Augen nicht zuschauen. Ich weiß, dass es viel Disziplin erfordert, das zu tun. Die menschliche Natur ist voller Eitelkeit, Eifersucht, Lust und Gier. Am letzten Sabbat beschrieb Herr Westen die Sünden der Nation und was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Die Predigt war die Früchte vor 20 Jahren seit September den 11. Er erklärte, dass Satan der Meister der Ablenkung ist. Dies ist eines der zitierbaren Zitate, die ich aus seiner Predigt aufgeschrieben habe. Satan ist der Meister der Ablenkung, nicht nur der Täuschung, sondern der Ablenkung. Uns von unserem Hauptziel abzulenken, auf den gerechten Wegen Gottes zu wandeln. Es gibt alle Möglichkeiten und möglichen Ablenkungen und wir müssen uns selbst beurteilen. Erlaube ich mir, das Footballspiel der Carolina Panthers zu sehen? Ja, ich erlaube mir das, aber ich stelle sicher, dass ich mir die Erlaubnis dazu gebe, weil ich mich manchmal schuldig fühle und Gott sagt, wenn du dich schuldig fühlst, wird er dich sogar wissen lassen, was der Grund dafür ist. In der Vergangenheit, nicht in jüngerer Zeit, fühle ich mich schuldig. Warum fühle ich mich schuldig? Weil ich zu viel fernsehe und die Bibel nicht gelesen habe. Aber Gott hat mir das offenbart und so müssen wir uns wieder bewusst sein, dass Satan die Täuschung der Lust und Ablenkung und Täuschung und Trug benutzt. Ich erwähne nur einige andere: unkontrollierter Wut, Stolz, Eitelkeit, Arroganz und Lügen. Es gibt eine andere Täuschung, die Satan benutzt: böse Gedanken. Und dann haben sie das Okkulte und falsche Träume und Visionen. Einige unserer Prediger und ich haben jemanden sagen lassen: nun, Herr Ames, ich habe letzte Nacht Jesus in einem Traum gesehen. Nun, wie sah er aus? Er hatte dieses wunderschöne lange Haar. Nein, du hast Jesus nicht gesehen. Das war ein falsches Bild von Jesus. Satan benutzt falsche Träume und Visionen und das Okkulte. Denken Sie an die Harry Potter Bücher. Sie haben Millionen und Abermillionen von Exemplaren verkauft. Und es geht um Kinder, die sich mit dem Okkulten beschäftigen. Das ist einfach abscheulich. Und er benutzt mangelnden Glauben und Bitterkeit und zu viele Arten von Täuschung. Schlagen Sie jetzt 2. Thessalonicher auf, Kapitel 2, Vers 9. 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft, lügenhaften Zeichen und Wunder. Also kann Satan Wunder wirken, aber sie sind Wunder der Lüge. Und jetzt Vers 10. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Ich hoffe, das ist eine Eigenschaft aller unserer jetzigen bekehrten Brüder hier, eine Liebe zur Wahrheit. Du liebst die Wahrheit, du bedankst dich für die Wahrheit. Die Welt ist total getäuscht, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht empfangen haben. damit sie gerettet werden könnten. Jetzt im gleichen Kapitel, Vers 11 und 12, Vers 11 und 12. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben. Damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Sie wissen also in Offenbarung 13, Vers 13, dass der falsche Prophet Feuer vom Himmel herabrufen wird, und sie werden sagen, oh, das ist genauso, wie Elia es getan hat. Hier ist Gottes Prophet. Es wird also Leute geben, die sich einfach täuschen lassen. Wir müssen uns zu Gott hinziehen, und wie wir sogar in der Opferbotschaft gehört haben, ist der Versöhnungstag eine Zeit, um sich Gott zu nähern. Wenden Sie sich also dem vierten Kapitel von Jakobus zu. Ich denke, Sie kennen diese Verse auswendig. Herr Armstrong nannte dies die zwei Initiativen. Jetzt Jakobus 4, Vers 6 und 7. Jakobus 4, 6 und 7. Und gibt umso reichlicher Gnade, darum heißt es in Sprüche 3, Vers 24, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Vers 7, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Und der Anfang von Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Die erste Initiative, dem Teufel widerstehen. Zweite Initiative, nähert euch Gott und er wird sich zu euch nahen. Reinigt eure Hände, ihr Sünder, und reinigt eure Herzen, ihr Doppelmütigen, heißt es weiter. Also prüfen wir uns an diesem Tag und selbst, auch selbst, und stellen uns die Frage, was muss ich in meinem Leben ändern? Jetzt auch Vers 9 und 10 im gleichen Kapitel, Vers 9 und 10. Demütigt euch vor dem Herrn, ja, wir demütigen uns heute, weil wir fasten, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Nummer zwei ist also, dass wir uns Gott nähern müssen. Das heißt, wir müssen dem Teufel widerstehen und uns seiner Täuschung bewusst sein. Wir haben die Fernsehsendung Überwinde Satan von Dr. Meredith und sieben satanische Täuschungen. Also Bruder, Satan geht als brüllender Löwe umher und er erscheint als Engel des Lichts. Wir müssen also dem Teufel widerstehen und er wird von uns fliehen. Lektion Nummer zwei. Erkennen Sie Satans Täuschungen, denn wir erkennen seine Pläne wohl. Lektion Nummer 3. Die Welt wird von Satan befreit werden. Schlage 2. Timotheus auf, das zweite Kapitel. Die Welt befindet sich gerade in Gefangenschaft, aber wie wir in der Opferbotschaft gehört haben, wird die Welt die Gelegenheit haben, bekehrt, gerettet und mit Gott versöhnt zu werden. Sie werden die Gelegenheit haben, das eigentliche Opfer Christi anzunehmen. Jetzt 2. Timotheus 2, 24 bis 26. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 24 bis 26. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann, und mit sanftem Mut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern und zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Herr Armstrong schrieb einen Artikel mit dem Titel »Eine gefangene, gehaltene Welt« und sicherlich, wie wir bereits in der Offenbarung und mehreren anderen Referenzen gesehen haben, hat Satan die ganze Welt getäuscht. Es ist eine Welt, die gefangen gehalten wird, schrieb Herr Armstrong am Anfang dieser Broschüre. Sie leben in einer Welt des gewaltigen Fortschritts, aber paradoxweise auch entsetzlichem Übels. Warum? Es ist eine Welt, die gefangen gehalten wird und getäuscht wird. Ihre Gefangenschaft zu lieben. Also die Befreiung von dieser Entführung und Täuschung menschlicher Unzufriedenheit, Leiden und Tod eilt näher. Weltfrieden, Glück und Friede sind gleich um die Ecke. Satan wird also im 2. Korinther 4, Vers 4 der Gott dieser Welt genannt. Er wird der Fürst der Macht der Lüfte genannt, wie sie in Epheser 2, Vers 2 wissen, der Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel hier in Offenbarung an, dem 16. Kapitel. Und wie Satan die Menschen gefangen genommen hat, jetzt und noch in zukünftiger Zeit und die Macht, die er über die Nationen hat oder noch hat. Natürlich enthält Offenbarung 16 die sieben letzten Plagen. Jetzt Offenbarung 16, Vers 14. Offenbarung 16, Vers 14. Es sind Geister vom Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Es ist also eine Welt, die gefangen gehalten wird. Die Könige der Welt, der Erde und der ganzen Welt. Und dann gibt es in Vers 15 einige Ermahnungen hier. Lesen wir jetzt 15 und 16, Vers 15 und 16 noch. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man die Blöße sehe. Und er versammelte sie an einem Ort, der heißt auf Hebräisch Armageddon. Ich hoffe, Sie haben die Broschüre Armageddon und Zukunft gelesen. Also Nummer 3, die Welt wird gefangen gehalten, nicht befreit. Wir haben in Offenbarung 20, Vers 3 gesehen, dass er die Nationen nicht länger verführen wird. So werden die 1000 Nationen 1000 Jahre lang frei von Satans Gefangenschaft und von seinen Täuschungen sein. Hier ist diese wunderbare Aussage im 3. Buch Mose, Kapitel 25, eine der wunderbaren Bedeutungen des Versöhnungstages. Ich hoffe, Sie haben es in Ihrer Bibel markiert. Jetzt 3. Buch Mose 25, Vers 8 bis 10. 3. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 8 bis 10. Und du sollst zählen sieben Sabbatjahre, siebenmal sieben Jahre, dass die Zeit der sieben Sabbatjahre 49 Jahre mache. Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes Land am 10. Tage des 7. Monats am Versöhnungstag, also heute. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassungsjahr für euch sein. Was für eine wundervolle Ankündigung, die in der Zukunft gemacht werden wird, wenn Christus zurückkehrt. Am Versöhnungstag wird die Freiheit auf der ganzen Welt verkündet. Lektion Nummer 3, die Welt wird befreit. Das Blut Christi wird zu dieser Zeit als Sühneopfer für die Welt verfügbar sein. Also Lektion Nummer 4, der zweite Exodus beginnt. Der große zweite Exodus wird Gefangene aus der ganzen Welt zusammenbringen und sie werden ins Heilige Land zurückkehren. In dem tausendjährigen Kapitel, es gibt natürlich viele, aber wenden Sie sich Jesaja dem 11. Kapitel zu, hier haben Sie einen Hinweis auf das zweite Exodus. Der erste Exodus war natürlich Moses und die Israeliten, die 1446 vor Christus aus Ägypten kamen, aber das ist ein anderer Exodus hier. Jetzt Jesaja 11, Vers 11 und 12, Jesaja 11, Vers 11 und 12. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest des Volkes loskaufe, der übrig geblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, Shima, Hamal und auf den Inseln des Meeres. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. In der großen Trübsal wird nicht nur das Haus Jakob, sondern auch das Haus Juda bestraft werden. Also mit denen, die die große Trübsal überlebt haben, wird Gott diesen zweiten großen Exodus beginnen. Wenden Sie sich dem 23. Kapitel von Jeremia zu. Der zweite Exodus verdient eigentlich eine ganze Predigt. Ich weiß, dass Randy Gregory in Austin vor vielen, vielen Jahren eine Predigt darüber gegeben hat. Es war sehr unvergesslich. Also jetzt Jeremia 23, Vers 7 und 8. Jeremia 23, Vers 7 und 8. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israels herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte, und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Kehren Sie jetzt zu Jeremia 16, Vers 13 zurück. Jeremia 16, Vers 13. Darum will ich euch aus diesem Lande verstoßen in ein Land, von dem weder ihr noch euer Vater gewusst habt. Dort sollt ihr andere Göttern dienen Tag und Nacht, weil ich euch keine Gnade mehr erweisen will. Das heißt also die große Trübsal. Jetzt Vers 14 und 15 im gleichen Kapitel, 14 und 15. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens, aus allen Ländern, woher sie verstoßen hatte. Denn ich will sie zurückbringen in das Land, die ich ihren Vätern gegeben habe. Hier ist das Interessante, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einige sehr loyale japanische Soldaten, die nicht wussten, dass der Krieg zu Ende war. Sie fanden sich im Hinterland und auf einigen der Südseeinseln. Und 20 oder 30 Jahre später fanden die Menschen diese treue japanische Soldaten, die dachten, dass der Zweite Weltkrieg noch im Gange sei. Ich denke nur daran, wo Gott einige seiner Leute aus der großen Trübsal beführen wird. Er wird Fischer und Jäger aussenden, um sie zu finden. Und er sagt ihr Folgendes, Vers 16 bis 18, Jeremia 16 jetzt, Vers 16 und 18 bis 18. Siehe, ich will viele Fischer aussenden, spricht der Herr. Sie sollen sie fischen und danach will ich viele Jäger aussenden. Sie sollen sie fangen aus allen Bergen und auf allen Hügeln und in allen Felsklüften. Denn meine Augen sehen auf alle ihre Werke, dass sie sich nicht vor mir verstecken können und ihre Missetat ist vor meinen Augen nicht verborgen. Aber zuvor will ich ihre Missetat und Sünde zwiefach vergelten, weil ich mein Land mit ihren toten Götzen unrein gemacht und mein Erdland mit ihrem Groll angefüllt haben. Aber Gott wird sie nach vielen Jahren erretten. Wenden wir uns Ezekiel Kapitel 36 zu. Ich sollte nicht zu viel Zeit damit verbringen, aber es gibt viele schöne Schriftstellen und Hinweise wegen dem zukünftigen Exodus. Hier also in Ezekiel Kapitel 36, Vers 24 und 25 bezieht sich darauf, wenn alle Israeliten aus der Gefangenschaft befreit werden. Jetzt also Ezekiel 36, Vers 24 und 25. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Gott wird sie zurückbringen, sie werden Buße tun, wie es jetzt in Vers 31 heißt. Vers 31. Dann werdet ihr an euren bösen Wandel denken und an euer Tun, das nicht gut war, und werdet euch selbst zuwider sein, um eurer Sünde und eures Götzendienstes willen. Und so werden diese die zerstörten Orte aufbauen, wie es in Vers 33 heißt, und es wird wieder Garten Eden werden. Siehe Vers 35. Und das feiern wir dann also beim Laubhüttenfest. Es gibt also diesen zweiten großen Exodus und Sie erkennen das von den Millionen und Abermillionen des Hauses Israels und des Hauses Juda, die in Gefangenschaft gehen, wie viele überleben werden. Jetzt Ezekiel 5, Vers 12, die Bezahlung von Dritteln. Ezekiel 5, Vers 12. Es soll ein Drittel von dir an der Pest sterben und durch Hunger vernichtet werden in deiner Mitte. Und das zweite Drittel soll durch Schwert fallen rings um dich her. Das letzte Drittel will ich in alle Winde zerstreuen und will hinter ihnen her das Schwert ziehen. Ein Drittel wird also durch Pest und Hunger sterben, ein weiteres Drittel durch das Schwert und ein weiteres Drittel in Gefangenschaft gehen. Aber wie viele davon werden überleben? Schlagen Sie Amos 5, Vers 2 auf. Er spricht über eine Wehklage hier. Amos 5, Vers 2 und 3 jetzt also. Die Jungfrau Israel ist gefallen, dass sie nicht wieder aufstehen wird. Sie ist zu Boden gestoßen und niemand ist da, der ihr aufhelfe. Denn so spricht Gott der Herr. Die Stadt, aus der tausend zum Kampf ausziehen, sollen nur 100 übrig behalten und aus der 100 ausziehen, die sollen nur 10 übrig behalten im Hause Israel. Es scheint also, dass von all den Millionen britischer und amerikanischer Bewohnern und Menschen nur 10% übrig bleiben werden. Aber sie werden im zweiten Exodus sein. Wir können also dankbar sein, dass es einen zweiten Exodus geben wird. Wenden wir uns tatsächlich Jesaja 27 zu und hier finden wir die Ankündigung ihrer Errettung. Jetzt Jesaja 27, Vers 12. Jesaja 27, Vers 12. Zu der Zeit wird der Herr Ähren ausklopfen vom Ufer des Stromes bis an den Bach oder Strom, kann man sagen, Ägyptens. Und ihr Israeliten werdet gesammelt werden, einer nach dem anderen. Das ist das zweite Exodus also. Jetzt Vers 13. Zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen und es werden kommen die Verlorenen im Lande Assur und die Verstoßenen im Lande Ägypten und werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg zu Israel oder zu Jerusalem. Gott wird also die 10% Israels retten. Nun, Sie können denken, dies sei die letzte Posaune und nicht die Posaune zum Versöhnungstag. Aber Herr John O'Gwin beschreibt in der Broschüre Offenbarung das Geheimnis gelüftet. Auf Seite 42 folgendes. So wie der Posaunentag die Zeit von Gottes Eingreifen und Gericht darstellt, so stellt der Versöhnungstag, der 9 Tage später kommt, die Zeit dar, wenn Satan verbannt wird und seine Verantwortung für die Sünde tragen muss. Die Erfüllung dessen, was dieser Tag symbolisiert, wird in Offenbarung 2, Vers 1 bis 3 geschrieben. Und höchstwahrscheinlich wird die Handlung, die im Buch der Offenbarung zwischen dem Blasen der Posaune in Offenbarung 11, Vers 15 und der Beseitigung Satans in Offenbarung 20, Vers 2 beschrieben wird, in einer Zeitspanne von 9 Tagen zwischen Posaunentag und Versöhnungstag stattfinden. Nun, ich verweise Sie auch auf Herrn Wally Smiths Artikel vom Versöhnungstag, von Versöhnungstag bis zu Posaunentag bis Versöhnungstag. Was passiert in dieser Zeit? Das steht in den Kirchenneuigkeiten von September, Oktober 2018. Und Herr O'Gwin fährt fort. Die Beseitigung Satan wird die Befreiung der Menschheit darstellen. Dies ist die Erfüllung der Symbolik des alten Jubiläumsjahres, als die Freiheit verkündet wurde. 3. Buch Mose 25, Vers 9 und 10. Beachten Sie, dass das Jubiläumsjahr am Versöhnungstag, an dem Tag begann, der Satans Verbannung symbolisierte. An diesem Punkt werden die Überlebenden aller 12 Stämme Israels aus ihrer Gefangenschaft geschafft in das Land Israel zurückgeholt werden, wie es in Jesaja 27, Vers 1 und 13 sagt, Ende des Zitats. Wir können also dankbar sein, dass es einen zweiten Exodus gibt und dass Gott beginnen wird, die gesamte Kultur der Wahrheit wieder zu beleben, beginnend mit 144.000 der 12 Stämme Israels, wie ich im 7. Kapitel der Offenbarung erwähnt wird. Nun, das ist sehr inspirierend. Lektion Nummer 4 also, der zweite Exodus beginnt am Versöhnungstag. Jetzt Lektion Nummer 5, Nationen werden miteinander versöhnt. Wir haben gerade von einigen Konflikten gehört, die stattgefunden haben. Wir hatten in unserer Fernsehsendung Hinweise auf den Holocaust des Zweiten Weltkriegs und die Gräueltaten in Kambodscha, Ruanda, Bosnien, in Kosovo, um nur einige zu nennen. Ihnen ist klar, dass alle Menschen für schuldig befunden werden. Wir können diese Nationen, die gegeneinander gekämpft haben, wieder versöhnt werden. Wie kann diese Versöhnung geschehen? Weil sie alle schuldig sind. Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und sind mangelhaft bevor Gottes Herrlichkeit. Also können sie ihren Feind nicht für ihre Probleme verantwortlich machen. Sie müssen bereuen und erkennen, dass sie schuldig sind, trotz ihrer Feinde.
Und sobald sie bereuen und sich mit Gott versöhnt haben, können sie sich mit anderen versöhnen. So finden wir es in Römer 5, Vers 10 und 11. Du solltest du wahrscheinlich in deiner Bibel ankreuzen. Römer 5 jetzt, Vers 10 und 11. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir uns versöhnt haben. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Aber noch einmal, es ist ein wunderbares Versprechen der Früchte des Versöhnungstages, sobald diese Nationen Buße getan und das Opfer Christi angenommen haben, können sie miteinander versöhnt werden und erfinden diese Versöhnung hier in Jesaja 19, Vers 23 und 25, jetzt Jesaja 19, Vers 23 bis 25. Zu der Zeit wird eine Straße von Ägypten nach Assyrien, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit den Ägyptern und Assyrern, ein Segen mitten auf Erden. Denn der Herr Zebaot wird sie segnen und sprechen, gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meine Händewerk, und du, Israel, mein Erbe. Hier sind ehemalige Feinde, die versöhnt werden und Gott wird sie segnen. Wir haben also diese wunderbare Verheißung, dass die Nationen in Zukunft miteinander versöhnt sein werden. Jesaja 11 gibt ein weiteres Beispiel für die Versöhnung der Nationen. Jetzt Jesaja 11, Vers 13. Jesaja 11, Vers 13. Und der Neid Ephraims wird aufhören und die Feindschaft Judas ausgerottet werden, dass Ephraim nicht mehr neidisch ist auf Juda und Juda nicht mehr Ephraims Feind ist. Also wird es eine Versöhnung geben. Jetzt weiter, Vers 14 im gleichen Kapitel. Sie werden sich stürzen auf das Land der Philister im Westen und miteinander berauben alle, die im Osten wohnen. Noch Edom und Moab werden sie ihre Hände ausstrecken, die Ammoniter werden ihnen gehorsam sein. Und dann sagt Gott in Vers 16, jetzt im gleichen Kapitel, Vers 16, und es wird eine Straße da sein für den Rest seines Volkes, das übrig geblieben ist in Assur, wie sie für Israel da war zur Zeit, als sie aus Ägypten Land zogen. Aber noch einmal bezogen auf dem zweiten Exodus, aber hier werden ehemalige Feinde versöhnt, Lektion Nummer 5 also, Nationen werden miteinander versöhnt. Unter dem König der Könige wird die Welt echten Weltfrieden haben. Sie reden über Weltfrieden, aber alles ist nur Redekunst und wurde nie wirklich erreicht. Lektion Nummer 6, Mit Gott demütig wandeln, mit Gott demütig wandeln. Heute quälen wir uns selbst, indem wir fasten und uns vor Gott demütigen. Schlagen Sie 3. Buch Mose auf, Kapitel 23, die Anweisung für den Versöhnungstag. Herr Ruddleston hatte letzte Woche darauf hingewiesen, also werde ich nicht zu viel Zeit damit verbringen. Aber jetzt 3. Mose, Kapitel 23, Vers 27 und 28, 3. Buch Mose, 23, Vers 27 und 28. Am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Du sollst ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen. Nun offensichtlich bringen wir kein Feueropfer dar, weil wir nicht die Levitikus-Priesterschaft sind. Jetzt Vers 28 im gleichen Kapitel. Vers 28. Und sollst keine Arbeit tun an diesem Tag, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Dann Vers 32 im gleichen Kapitel, 32. Ein feierlicher Sabbat soll er euch sein und ihr sollt fasten. Vers 32 verwendet hier das Wort feiern und bezieht sich auf den Versöhnungstag. Also demütigen wir uns noch einmal und prüfen uns während des Passa, aber dies ist auch eine Zeit der Selbstprüfung. Und wieder sind einige unserer Brüder nicht nur vom Fasten betroffen, sondern, wie ich bereits erwähnt habe, von verschiedenen Krankheiten, dem Coronavirus oder anderen Krankheiten, Behinderungen, Verfolgungen, Belästigungen und anderen Problemen und Prüfungen. Aber jetzt ist eine gute Zeit, um sich die Frage zu stellen, was muss ich in meinem Leben ändern? Ich weiß nicht, ob Sie sich diese Frage gestellt haben, aber ich habe mir diese Frage gestellt, sogar heute Morgen, und ich habe festgestellt, dass ich einige Änderungen in meinem Leben vornehmen muss. Es ist einfach eine gute Frage an sich zu stellen, welche Eigenschaften, welche Einstellung, welche Herangehensweise muss ich ändern oder komplett ändern. Manchmal gehen wir hin und sagen, ich werde diese kleine Art von Änderung vornehmen, aber gibt es sehr grundlegende innere strukturelle Änderungen, die vorgenommen werden müssen. Vielleicht sogar Routinen ändern. Routinen sind gut, die können Dinge schnell und effizient erledigen und Gott ehren, indem sie die Dinge anständig und in Ordnung tun. Aber vielleicht gibt es einige Routinen oder Gewohnheiten oder Wege, die Sie in Ihrem Leben haben, denen Sie sich vielleicht stellen müssen und vielleicht müssen Sie sich in Ihrem Leben ändern. Herr Rottbeckner hielt vor ein paar Wochen die Predigt über einen Schritt nehmen. Wir haben so viele verschiedene Dinge. Ich muss so viele Dinge überwinden und diese Predigt hat mir wirklich geholfen, weil ich nur einen Schritt auf einmal machen kann. Ich kann nicht alle Probleme und alle Projekte, die ich bewältigen muss, in nur einem Jahr oder einen Tag lösen. Er sagte, er arbeitete seit 3 Jahren an einem Projekt. Wir machen also einen Schritt nach dem anderen, aber wir müssen uns verpflichten, uns zu ändern und zu erkennen, wo wir uns ändern müssen. Eine andere Frage, die Sie vielleicht stellen könnten, ist von den 9 Früchten des Heiligen Geistes in Galater 5, wo Sie stehen, welche fehlen mir? Wir hörten natürlich in Dr. Veneungs Ermahnung für die Zusammenfassung und den Kommentar von der kommenden Welt, Lichter in der Welt zu sein, Lichter beim Nordhüttenfest zu sein und uns selbst zu fragen, was für eine Art von Lichter wir sind. Weil ich weiß, dass ich Veränderungen in meinem Leben vornehmen muss. Wenn wir uns also prüfen oder uns heute quälen und wir müssen uns dafür einsetzen, Gott und Christus gegenüber eifrig zu sein und natürlich das Werk zu vollenden. Wir hatten die sehr entmutigenden Kommentare und Statistiken über die Arbeit in der Opferbotschaft. Gott segnet sein Werk. Also quälen wir uns heute und prüfen uns selbst. Nun, wenn wir uns 3. Buch Mose 23, Vers 32 ansehen, dass wir uns demütigen sollen, ist das hebräische Wort Anah, was einfach bedeutet, sich selbst zu demütigen oder sich selbst zu bedrängen. Ich werde diese einfach vorlesen, aber David sagt im Psalm 35, Vers 13, ich aber zog einen Sack an, wenn sie krank waren, tat mir weh mit Fasten und betete immer wieder von Herzen. Das ist Psalm 35, Vers 13. Dr. Meredith schrieb diesen Kommentar zum Versöhnungstag. Jeder braucht Vergebung, weil jeder gesündigt hat. Wir bitten Sie dringend, Ihr Leben gründlich zu prüfen. Jesus oder die Apostel befahlen jedem, Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben. Eine Hauptbetonung des wahren Evangeliums ist, dass unsere Vergebung durch das Opfer Christi in einem vergossenen Blut ermöglicht wird. Am Versöhnungstag denken wir tief darüber nach, was dieser Tag in Bezug auf unser persönliches Leben jetzt und in der Welt von morgen darstellt, wenn Frieden hergestellt wird und die Menschheit eins mit Gott sein wird. Ende des Zitats. Fragen wir uns also selbst, Brüder, suchen wir zuerst das Reich Gottes, vor allem anderen, streben wir nach Überwindung, streben wir danach, Gott vollständig und vollständig zu gehorchen? Bitten wir Gott, seine Gesetze als Teil des neuen Bundes in unserem Herzen und Gedanken zu schreiben? Ich lese jetzt Micha 6, Vers 8. Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was dem Herrn, der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort zu halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Demütig mit Gott zu wandeln ist also eine Lebensweise. Es bedeutet, das ganze Jahr über zu fasten und nicht nur beim Versöhnungstag. Jesaja Kapitel 58, das haben wir letzte Woche von Herrn Robinson in seiner Kurzpredigt gehört. Wirklich, ich möchte Sie ermutigen, das ganze Kapitel 58 in Jesaja zu lesen, weil es um die Frage geht, wie Sie fasten und was eine echte Art von Fasten ist. Nun, wir lesen einfach hier jetzt Jesaja 58, Vers 6, fangen wir dort an. Jesaja 58, Vers 6. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Ungerechtigkeit gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Nun, tust du das? Wie machst du das? Diese Arbeit löst die Fesseln der Bosheit. Wenn Menschen, die unsere Literatur lesen, wie wir in einigen der Kommentare gehört haben, und sie sich der Rechtschaffenheit zuwenden, waren sie in Knechtschaft und jetzt sind sie frei von dieser Knechtschaft. Das tut diese Arbeit. Natürlich muss Gott sie rufen. Aber das Evangelium geht als Zeuge in allen Nationen hinaus und einige von ihnen tun tatsächlich Antworten. Jetzt den Rest von Vers 6 und dann Vers 7 im gleichen Kapitel. Gib frei, die du bedrückst, reiß jede Sorge weg, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Und es gibt Hungrige und Durstige nach Gerechtigkeit. Diese Arbeit vermittelt vielen Menschen die Wahrheit, die nach der Antwort auf die Frage hungern. Warum? Warum diese Probleme in dieser Welt? Warum laufen die Dinge in meinem Leben so schief? Und sie bekommen die Antwort. Jetzt den Rest von Vers 7 und dann Vers 8 in diesem Kapitel. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird von dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Und so erkennen wir, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, uns zu demütigen und an diesem Versöhnungstag näher zu ihm zu kommen und uns selbst zu prüfen. Herr Meredith schrieb in seinem Kommentar, sollten Christen den Versöhnungstag feiern. Er schrieb, am Versöhnungstag demütigen sich Christen vor Gott und erinnern sich an das gewaltige Opfer des Lammes Gottes, des Messias Jesus Christus, dessen Blut für unsere Sünden gesühnt hat. Das hebräische Wort für Sühne, Kapar, bedeutet wörtlich zuzudecken. Unsere Todesstrafe wurde für uns bezahlt und unsere Sünden wurden begraben oder zugedeckt. Ende des Zitats. Also Brüder, lasst uns an diesem Versöhnungstag uns selbst tief prüfen und das Opfer Christi zutiefst wertschätzen, was wir zur Passahzeit tun. Aber das Sühneopfer ist ein Tag, an dem wir dieselbe tiefe Wertschätzung haben und uns auf die Zeit freuen, in der auch die Nationen Zugang an demselben Opfer haben werden. Also Lektion Nummer 6, mit Gott demütig wandeln. Lektion Nummer 7, Gottes Königreich wird herrschen. Wir haben bereits in Offenbarung 20, Vers 3 gesehen, dass Satan für 1000 Jahre weggesperrt sein wird. Und was sagt dann der nächste Vers? Die Heiligen werden 1000 Jahre regieren. Der Versöhnungstag, an dem Satan eingesperrt wird, beginnt auch unsere Herrschaft auf Erden. Natürlich werden wir im Himmel sein und Christus muss alle seine Feinde besiegen. Und es wird während der ersten 3,5 Jahre des Millenniums eine Übergangszeit geben. Ich werde eine Predigt über die Übergangszeit beim Festen namens Aufrichtung des Königreichs halten, weil Christus seine Feinde besiegen muss. Ägypten wird nicht zum Fest oder Laubhüttenfest des ersten Jahres gehen, was bedeutet, dass sie zum zweiten Jahr auch nicht gehen werden. Und dann haben sie auch Gog und Magog in Ezekiel 39, die nicht zur heiligen Stadt reisen wollen oder werden. Ja, das tun sie am Ende des Millenniums. Aber der einzige Hinweis in Ezekiel Kapitel 39 ist der Beginn des Jahrtausends. Sie werden die Leichen 7 Monate lang begraben und die Waffen 7 Jahre lang verbrennen. Das wird zu Beginn des Millenniums sein. Es gibt also eine Übergangsfrist. Gottes Königreich wird regieren und es wird mit uns beginnen. In den Vereinigten Staaten haben wir ein Treueversprechen an die Flagge. Diese lautet, ich glaube die Treue zur Flagge, ich gelobe die Treue zur Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika und zu der Republik, für die sie steht, eine Nation unter Gott, unteilbar mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Ende des Zitats. Menschen aus der ganzen Welt sind nach Amerika gekommen, weil sie dachten, sie könnten Freiheit und Gerechtigkeit für alle finden. Wir danken Gott für die Freiheit, die wir erfahren haben. Aber die Freiheit werden im Laufe der Zeit untergraben. Wir freuen uns auf die Zeit, in der echte Gerechtigkeit und echte Freiheit für die ganze Welt verkündet werden. Wir freuen uns auf die Zeit, wenn die Welt den Versöhnungstag begeht. Und wir freuen uns auf die Zeit, wenn Gottes Königreich wahre Freiheit und Gerechtigkeit für alle garantiert. Lektion Nummer 7 für den Versöhnungstag lautet also, Gottes Königreich wird regieren. Wir freuen uns auf den Tag, an dem der Erzbetrüger ergriffen und weggeführt wird und für 1000 Jahre in den Abgrund verschlossen wird. Wir freuen uns auf die Zeit, in der Satan und seine Dämonen eingesperrt und weggeräumt werden. Wir freuen uns auf die Zeit, wenn das Opfer Christi für die Welt verfügbar gemacht ist, da es jetzt nicht verfügbar ist, weil Gott sie noch nicht ruft. Aber am zukünftigen Versöhnungstag wird das Opfer Christi der ganzen Welt zur Verfügung stehen. Freiheit wird im ganzen Lande verkündigt werden, wie wir es im 3. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 10 lesen. Gottes königliche Familie, die Erstlingsfrüchte, wird die Welt umherziehen. Beim Laubhüttenfest erfahren wir mehr darüber. Wir freuen uns also auf die Zeit, in der Sühne und Versöhnung für die ganze Welt verfügbar sein werden. Lasst uns über die Lektionen des Versöhnungstags nachdenken. Es gibt mehr als diese 7, die ich heute gegeben habe. Aber Nummer 1, Satan wird für 1000 Jahre weggesperrt werden. Nummer 2, die Welt wird befreit. Nummer 3, die Völker werden miteinander versöhnt. 4, der zweite Exodus beginnt. Und dann müssen wir Satan widerstehen und Satans Täuschungen erkennen. Wir müssen demütig mit Gott wandeln und wir freuen uns auf die Zeit, in der Gottes Reich herrschen wird. Also Brüder, lasst uns dazu verpflichten, zu überwinden und unser Leben zu ändern. Prüfen wir uns an diesem Versöhnungstag. Lasst uns das große Opfer Christi und sein Blut schätzen, das unsere Sünden bedeckt. Freuen wir uns auf die Zeit, wenn die ganze Welt den Versöhnungstag feiern wird, wenn Christus, der König, die Welt diese Ankündigung gibt und dem Land und allen seinen Bewohnern überall die Freiheit verkünden wird.